Hallo, herzlich willkommen beim Balestra Podcast. Mein Name ist Simon Hirt-Felsenreich und heute haben wir eine zusätzliche Sendung zum Thema Gewalt am Fußballplatz. Im großen Wiener Derby besiegte Rapid die Austria mit 2:1. Das Ergebnis sollte aber nur Nebensache sein. Denn Anhänger beider Lager lieferten sich nach Schlusspfiff und bei laufenden TV-Kameras schockierende Gewaltexzesse auf dem Rasen in Wien-Hütteldorf. Nur wenige Tage später kam es auch in der dritten Spielklasse beim Gastspiel des Wiener Sportclubs beim FC Mauerwerk zu einem Platzsturm. Die Polizei musste mit 50 Einsatzkräften ausrücken und die Spieler und Funktionäre des WSC vor einer gewaltbereiten Gruppe in Schutz nehmen. Wir sprechen mit Moritz Ablinger, Chefredakteur des Balestra, über die jüngsten Ereignisse, versuchen diese einzuordnen und über mögliche Konsequenzen zu sprechen. Darüber hinaus schildert uns der Vizepräsident und Sektionsleiter des WSC, David Krapf-Günther, seine Erlebnisse vom Regionalliga-Ostspiel gegen den FC Mauerwerk. Ja, Moritz, vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst.
Sehr gern.
Blicken wir noch einmal auf die Ereignisse vom 343. Wiener Derby zurück. Was ist da passiert?
Viele Stunden der letzten Tage damit verbracht, man auch irgendwie unterschiedliche Videos anzuschauen. Ich glaube, man kann sagen, angefangen hat es damit, dass aus dem Gästesektor pyrotechnische Gegenstände in Richtung anderer Tribünen geflogen sind, manche auch auf die Tribünen. Und es dann relativ postwendend dazu gekommen ist, dass pyrotechnische Gegenstände zurückfliegen. Und zusätzlich hat sich eine nicht unwesentliche Anzahl von Rapid-Fans vom Block West auf den Weg zum Gästesektor gemacht. Und da kann man sagen, das ist durchaus vergleichbar mit dem, was nach dem letzten Wiener Derby in Hütteldorf im Februar passiert ist. Also da quasi ist das relativ vergleichbar. Der Unterschied war diesmal, dass dann auch Austria-Fans aufs Feld gekommen sind, auch die nicht in unwesentlicher Anzahl, und es dann zu ziemlichen Prügeleien am Feld gekommen ist.
Ja, die Bilder sind ja wirklich markerschütternd gewesen. Wie konnte es so weit kommen? Was hat da eigentlich alles nicht funktioniert?
Da kommen sicher mehrere Dinge zusammen. Ich würde sagen, kann durchaus mit der Polizei anfangen, weil, wie ich gerade gesagt habe, also es hat beim letzten Derby, beim letzten Derby in Hütteldorf, aber ich glaube auch schon bei zwei, drei anderen, diese Szenen gegeben, wo Rapidler dann zum Gästesektor gelaufen sind, dass die Polizei dann nicht in Position war, das diesmal zu unterbinden. Und man hat ja gesehen, so schnell oder sobald die Polizei bzw. die Jäger dann da war, so schnell war das dann auch vorbei. Also warum die nicht vorsorglich schon da gestanden ist oder zumindest in einer Position war, wo sie da ganz schnell hätte eingreifen können, das verstehe ich nicht. Und das ist eine Kritik, mit der die Polizei umgehen muss und aus der sie ihre Schlüsse ziehen muss.
Entschuldige, wenn ich da gleich nachfrage, ja. Moritz. Die Polizei hat sich ja dann aber auch gerechtfertigt, oder? Was war da so die Erklärung?
Die Polizei hat sich insofern gerechtfertigt, weil sie einerseits gesagt hat, die Beamten oder der Großteil der Beamten ist schon vor dem Stadion gestanden und wollte da quasi die Situation sichern, was eine, ich würde sagen, Fehleinschätzung war. Und zum anderen Teil hat die Polizei durchaus auf den Veranstalter, also den SK Rapid, hingewiesen und gesagt, dass ja bei den Einlasskontrollen offenbar ganz maßgeblich versagt wurde, weil ja trotzdem also viele pyrotechnische Gegenstände den Weg ins Stadion beziehungsweise auch konkret in den Gästesektor ihren Weg gefunden haben. Das war, würde ich sagen, so die Antwort der Polizei. Ich glaube, zu dieser Sache, wie kommen dann die Austrianer aufs Feld und was hat die Polizei damit zu tun, kommen wir ja dann eh gleich auch noch.
Genau. Das wäre eh meine nächste Frage beim Thema, was hat alles nicht funktioniert. Es gab ja dann in unterschiedlichsten Videos zu sehen, dass die Tore geöffnet wurden, teilweise von szenekundigen Beamten. Hast du dazu recherchiert und auch was rausfinden können?
Naja, es hat irgendwie damit angefangen, dass es gibt auf YouTube ein Video von einem türkischen YouTube-Kanal, wo man die Bilder, also aus dem Stadioninneren, also vom quasi vom Feld sieht und da ist schon immer auf dieses, sieht man dieses Tor von außen quasi, also von der Feldseite. Und da sieht man diese drei szenekundigen Beamten durchhuschen und wenige Sekundenbruchteile später kommen halt die Austrianer. Und der Alexander Vrabec, der Präsident des SK Rapid, hat bei seiner Pressekonferenz, die war gestern, vorgestern, die war am Dienstag, gesagt, das Aufsperren dieses Tors war nicht im Einflussbereich des SK Rapid. Und auf meine Nachfrage hin, wie er dann das jetzt genau meint und in welchen Einflussbereich denn das sonst gewesen oder gelegen wäre, oder irgendwie wollte er nicht antworten. Und das Neue auf diesem Video, das der Falter gestern veröffentlicht hat, wo man die Szenerie quasi aus dem Sektorinneren sieht, ist, man sieht die Ordner auf das Tor zulaufen. Ich würde sagen, die machen das auf, die sperren das auf. Dann wollen die szenekundigen Beamten durch und eben die Austrianer laufen ihnen direkt nach und sind gleich darauf auch am Feld. Und ja, also die Falter hat das als harte Kritik an der Polizei formuliert, also sehr kritisch der Polizei angekreidet, dass man so vorgegangen ist. Die Polizei hat sich dann in einer Stellungnahme damit gerechtfertigt, dass quasi auf Drängen der Ordner dieses Tor aufgesperrt worden ist. Das scheint mir etwas hanebüchen, weil sogar wenn das stimmen würde, ist es ja noch immer die Verantwortung der Polizei, diese Situationen einzuschätzen. Und die hat die Situation offenbar ganz falsch eingeschätzt und dann noch dazu die Ordner, die doch sehr schlecht bezahlt sind und noch merklich schlechter ausgerüstet, dafür zur Verantwortung ziehen zu wollen oder denen die Schuld umzuhängen, das finde ich billig. Also da ist sicher auch von der Polizei eine sehr falsche Einschätzung getroffen worden. Das war ja dann eben auch der Grund oder die Hauptursache, warum die Austrianer überhaupt in so großer Anzahl aufs Feld haben können.
Davor gab es aber schon Berichte, dass zum Beispiel auch die Rapid-Fans ohne große Probleme aufs Feld kommen konnten, weil Mitarbeiter des SK Rapid das anscheinend sogar beschleunigt haben. Ist das verifiziert oder fällt das in den Bereich dieser Gerüchte, die da nach entstanden sind?
Ich würde sagen, die Kritik, die sich der SK Rapid auf alle Fälle gefallen lassen muss, ist eben, dass man, also ich glaube nicht, oder zumindest kann man nicht bestätigen, dass Angestellte des Vereins diesen Prozess irgendwie beschleunigt hätten. Das kann man nicht bestätigen. Aber dass es wieder und wieder nach Derbys sehr leicht den Fans gelingt, aufs Feld zu gelangen, ist ein Umstand, den man auf alle Fälle den SK Rapid ankreiden kann, dem SK Rapid ankreiden kann. Und genau, also es gibt natürlich auch den einen Mitarbeiter des Clubservice, des SK Rapid, der eine besonders unrühmliche Rolle in dieser ganzen Sache spielt. Aber dass man darauf auch nicht vorbereitet war oder da nicht die notwendigen Vorkehrungen getroffen hat, das muss man dem Verein natürlich ankreiden.
Nur zur Klarstellung, dieser Mitarbeiter hat sich dann auch an den Gewalthandlungen beteiligt, wenn die
So
Darstellungen
ist es.
richtig sind.
So ist es. So ist es. Das sieht man auf dem Video sehr gut.
Kommen wir jetzt ein bisschen zum Nachspiel dieser Ereignisse. Wie haben denn die Vereine, die Bundesliga, wie sind die damit umgegangen?
Die Vereine haben sich durchaus schnell darauf geeinigt oder sind für sich selbst zu den gleichen Schlüssen gekommen. Ich bin mir nicht sicher, dass die nächsten zwei oder die nächsten vier Derbys, also jeweils zwei ohne Gästefans stattfinden werden. Also dass, wenn das nächste Derby in Wien Favoriten gespielt wird, der SK Rapid nicht um Auswärtskarten ansuchen wird und keine Karten für den Gästesektor verkaufen wird. Und das heißt, der Gästesektor bleibt geschlossen. Das ist einmal so das erste gewesen, wo beide Vereine relativ ähnlich reagiert haben. Man will diese Zeit nutzen, auch das haben Funktionäre beider Vereine gesagt, um darüber nachzudenken, wie kann man dieses Problem entschärfen, wie kann man dieses Derby-Problem in gewisser Weise in den Griff bekommen. Beide Vereine haben auch angekündigt, dass es Hausverbote jetzt einmal geben wird, dass man die Dinge bei der Bundesliga zur Anzeige bringen wird. Das ist genau, wird natürlich dauern, bis das Videomaterial ausgewertet sein wird, bis da ja quasi auch sichergestellt werden kann, wer da wirklich am Feld war, wer was gemacht hat. Aber da haben die beide Vereine durchaus harte Konsequenzen einmal angekündigt. Die Bundesliga kann ja zum Beispiel, was Stadionverbote betrifft, nicht proaktiv die aussprechen, sondern ist da angewiesen auf entweder die Vereine oder die Polizei, die die quasi beantragen kann. Und was Strafen für die Vereine betrifft, der Senat 1, der Strafsenat der Bundesliga, tagt am Montag. Da werden beide Vereine dann auch Stellung beziehen, in gewisser Weise vorsprechen, vielleicht auch in gewisser Weise sich verteidigen. Das ist der erste Verhandlungstermin in der Causa. Ob es an dessen Ende schon Urteile gibt, Strafen gibt, ist nicht ganz klar, weil der Fall natürlich sehr, sehr groß, sehr kompliziert ist, weil ja es nicht nur um ein, zwei Situationen geht, sondern ja so da mehrere Vorfälle besprochen oder diskutiert werden müssen.
Zur Bundesliga kommen wir später auch nochmal. Bleiben wir aber noch bei den Vereinen, bleiben wir noch bei den Fans der Vereine. Ich würde da gerne nochmal ein bisschen in die Fankultur hineingehen. Wie würdest du denn diese ultra geprägte Fankultur beider Vereine skizzieren? Ist da Gewalt ein essentieller Bestandteil? Ist Pyrotechnik ein essentieller Bestandteil, der das Ganze ja auch ein bisschen mit in Schwung gebracht hat? Wie kann man das beschreiben?
Ich glaube, da muss man bei den Vereinen, also das ist bei Rapid und bei der Austria sicher ein bisschen verschieden. Also bei Rapid gibt es die Ultras Rapid bekanntlich seit 1988. Ich würde sagen, die führende Rolle in der Kurve im Block West haben sie so seit Ende der 90er inne. Und das war immer bei Rapid, zumindest in diesen letzten 25 Jahren, so ein sehr italienisch geprägter Stil. Das heißt, man singt das ganze Spiel über, man verwendet in großer Zahl Pyrotechnik, man setzt auf Fahnen und andere Schwenkelemente. Bei der Austria war das immer ein bisschen anders, weil so diesen britischen, spielbezogenen Support, der ist immer mehr hochgehalten worden. Das heißt, da kann man schon so gewisse Unterschiede erkennen. Und das bei Rapid, eben die Ultras Rapid seit 25 Jahren den Ton angeben im Block West, ist sicher ein Unterschied zur Situation bei der Wiener Austria oder in der Ostkurve der Wiener Austria, wo mit Kai ja erst seit 1,5 Jahren eine neue Hauptgruppe quasi das Sagen hat.
Jetzt ist natürlich die Frage, inwieweit ist Gewalt auch ein wichtiger Bestandteil? Ich sage jetzt mal sowas wie den Platz verteidigen, das Stadion, die Farben. Es ging ja dann auch viel darum, dass immer wieder gesagt wurde, in den Familiensektor wurden hier Böller geworfen. Inwieweit geht es hier auch um dieses, wir verteidigen etwas?
Genau, also ganz grundsätzlich glaube ich, gehört oder also historisch betrachtet ist der Fußball auch immer ein Sport gewesen, wo es mit Gewalt nicht weit ist. Also es hat, also seitdem es den gibt, ist es zu Massenschlägereien, sei es am Feld oder sei es auf den Rängen gekommen. Und es ist auch so, dass die Ultrakultur, also die italienische Fankultur in gewisser Weise, wie auch die britische Hooligan-Kultur, die waren immer, da war auch immer Gewalt, war die physische Auseinandersetzung auch immer Teil davon. Mein Eindruck ist aber schon, dass sich das so in den letzten 4, 5 Jahren verstärkt hat. Und ich glaube, da muss man gar nicht groß differenzieren zwischen Austria und Rapid, sondern das ist quasi bei allen Kurven in Mitteleuropa oder zumindest bei fast allen so. Und da matcht man sich im Regelfall aber halbwegs vereinbart und im Regelfall auch weit, weit abseits des Stadions, weil man da die Vermutung hat oder die sehr berechtigte Hoffnung hat, dass die Polizei nicht so schnell eingreifen kann, dass man das auch quasi unbehelligterweise machen kann. Aber natürlich überträgt sich das dann auch manchmal ins Stadion, wo es halt dann so ist, und ich glaube, das hast du ganz richtig angedeutet, also natürlich so ist, dass man dann Fackeln oder Bengalos oder welche Dinge auch immer in Richtung der benachbarten Sektoren fliegen, dass man da dann, dass es zumindest manche Leute gibt, die dann den Gedanken haben, man muss da das eigene Stadion jetzt mit den Fäusten verteidigen, und dass dann wiederum Austrianer den Gedanken oder den Drang verspüren, da auch aufs Feld, um sich zu matchen. Ja, das ist, glaube ich, gar nicht so abwegig, wenn man diese Logik eben durchaus präsent im Kopf hat. Und das ist auf alle Fälle so.
Würdest du sagen, dass diese martialische Symbolik, diese Sturmmasken, die zum Teil getragen werden, dass sich dadurch auch das Gewaltpotenzial oder die Tendenz in diese Richtung in den letzten Jahren verstärkt hat oder nicht?
Das glaube ich eigentlich nicht. Also ich glaube, man muss schon, also sowohl was diese Sturmhauben betrifft oder ja auch dann so diese martialischen Sprüche, die ja dann auch immer wieder problematisiert werden, dieses Tod und Hass im FK zum Beispiel, das ist natürlich, genau, das ist sehr hart, darüber müssen wir gar nicht diskutieren. Ich glaube, daraus ergibt sich aber nicht automatisch eine Bereitschaft, Austrianer in dem Fall zu prügeln. Also ich glaube, da besteht kein Automatismus. Ich glaube aber schon, dass es wiederum bei vielen Ultragruppen so einfach ganz praktisch betrachtet, da gibt es viele Leute, die Kampfsport trainieren und wesentlich mehr als noch vor 10, 15, 20 Jahren, weil das einfach ein total boomender Sport ist, eine total boomende Branche. Und ich würde schon sagen, dadurch verstärkt sich dieses Gewaltpotenzial. Und dadurch ergibt sich dann in gewisser Weise auch so eine martialischere Inszenierung. Und die drückt sich ja dann zum Beispiel auch in den Choreomotiven oder in gewissen anderen Motiven aus. Diese Sturmhauben und so manche Sprüche, die würde ich da aber nicht so sehr darin verorten.
Inwieweit würdest du sagen, kann man jetzt diese bei den Fankurven auch auf so eine Selbstregulierung setzen, was Böller, Gewalt, was das Verhalten im und ums Stadion betrifft? Ist das zu viel erwartet bei so großen Fangruppen oder würdest du da die führenden Gruppen mehr in die Verantwortung nehmen?
Ich glaube, man kann auf alle Fälle drauf hoffen. Es hat ja, ich glaube, schon am Montag, also am Tag nach dem Derby, eine Stellungnahme der Fanszene der Wiener Austria, der aller aktiven Gruppen der Wiener Austria gegeben, wo drin gestanden ist, sie wollen diese Böllerei nicht mehr, und sie werden da künftig auch stichprobenartige Kontrollen durchführen. Da kann man sich jetzt natürlich fragen, wie wollt ihr das machen? Ist das mehr PR oder ist das schon auch ernst gemeint? Was ich weiß, hat der Vorsänger, der Kai, gestern auch beim Heimspiel der Austria gegen Sturm noch einmal durchgesagt, dass sie das ernst nehmen und dass sie das in Zukunft unterbinden möchten. Also klar, vielleicht ist das nur PR, vielleicht will man gut dastehen und sich da ein bisschen die Hände reinwaschen. Ich glaube aber schon, dass es da auch Leute gibt, auch maßgebliche Leute gibt, die das stört. Das Problem dabei ist, dass, ich habe es jetzt erst schon angesprochen, Kai erst seit 1,5 Jahren die Macht in der Ostkurve übernommen hat und da ist ja auch, also die Macht haben die ja nicht, quasi da hat es ja kein Vakuum gegeben, sondern die tonangebende Gruppe davor, die Fanatics, die sind da abgelöst worden und da gibt es natürlich auch noch Leute, die ins Stadion gehen und die, glaube ich, nicht so große Lust haben, da jetzt von den Kai irgendwie dirigiert zu werden und wo ich mir auch nicht sicher bin, wie großen Einfluss hatten auch so die Führungsgruppe oder so die führenden Köpfe in der Kurve auf, zum Beispiel diese Leute. Und parallel dazu bei Rapid gibt es, und das war ja gut dokumentiert, einen Konflikt zwischen Ultras Rapid und den beiden Gruppen Lords und Lions. Und der ist ja beim Cupfinale im Mai auch eskaliert. Und inwieweit der befriedet ist, glaube ich, also kann ich nicht mit der letzten Genauigkeit sagen, aber er ist auf alle Fälle, er hat sich nicht in Wohlgefallen aufgelöst. Und auch da ist es so, also auch da wäre es so, wenn auch die führenden Köpfe von Rapid sagen, von Ultras Rapid sagen, ja, das machen wir jetzt nicht mehr, würde ich mich nicht darauf wetten trauen, dass es nicht bei anderen Fangruppen, zum Beispiel bei den Lords, Leute gibt, die sagen, ja, ist mir ja egal, was die von mir wollen. Ich würde aber trotzdem, also grundsätzlich halte ich Selbstregulierung in Fankurven für total wichtig. Das greift auch immer wieder. Da gibt es ja gute Beispiele auch dafür, dass sich das nur auf diese Weise lösen lässt. Das halte ich zumindest für bezweifelnswert.
Jetzt würde mich noch interessieren, inwieweit glaubst du, haben die Vereine auch verabsäumt, mehr in den Dialog mit den Fangruppen zu treten, mehr auch diese Leitkultur, wenn man es so nennen kann, mitzuprägen und da vielleicht auch gewisse Grenzen zu setzen, was gehört nicht in ein Fußballstadion, was gehört nicht auf den Platz, speziell jetzt im Bereich Gewalt.
Ja, ich glaube schon, dass es, also bei Rapid hat es ja mit dem Helmut Mitt einen Club-Service-Leiter gegeben, beziehungsweise einen Fanbeauftragten, der selber aus der aktiven Fanszene gekommen ist und der natürlich ein gewisses Standing gehabt hat, auch so in der Vermittlung zwischen Fans und Vereinen und Verein. Es hat er bei der Austria bis vor, ich glaube, 10 Jahren ungefähr einen sehr, sehr angesehenen Fanbeauftragten geben, dessen Namen mir gerade entfallen ist.
Martin Schwarzlandner.
Danke. Und die sind eigentlich, würde ich sagen, nicht adäquat ersetzt worden. Und jetzt heißt das natürlich nicht, dass die alle diese Gewaltvorfälle hätten präventiv verhindern können. Aber natürlich muss den Vereinen auch bewusst sein, dafür muss man auch Geld in die Hand nehmen und dafür muss man auch Ressourcen in die Hand nehmen. Und das ist, ich meine, bei der Austria aus naheliegenden Gründen, da wird gespart und auch bei Rapid gibt es ja die Devise, alles für den Sport. Also auch das hat ja der Alexander Wrabetz bei der Pressekonferenz am Dienstag noch einmal wiederholt. Und so einfach ist es aber nicht, weil alles für den Sport heißt in letzter Konsequenz, auf solche Dinge legt man dann weniger Wert. Und so meint das natürlich nicht, aber man muss sich dessen bewusst sein, dass man in den Dialog kommt oder dass man irgendwie auch so ein halbwegs gutes Einvernehmen mit Fans nur dann hat, wenn man da Ressourcen in die Hand nimmt. Und ja, da müssen beide Vereine, glaube ich, das auch, also das kann man jetzt nicht irgendwie nur so mit zwei, drei PR-Aktionen in den Griff quasi bekommen, sondern da muss man schon ja, echt was tun.
Was für Konsequenzen machen jetzt aus deiner Sicht am meisten Sinn?
Ich glaube, also natürlich wird in einzelnen Fällen, wo man Leute klar identifizieren kann, wo man auch klar sagen kann, die haben schwere Vergehen begangen, also ja, sind Stadionverbote sicher irgendwie naheliegend. Und das wird ja jetzt auch vielfach diskutiert, so mit Sektorsperren oder eben so dann wirklich den Versuchen im großen Stile quasi Leute nicht mehr ins Stadion zu Lasten der Wrabetz hat angekündigt, unbefristete Hausverbote für manche der Rapid-Hooligans. Und das mag in den ein oder anderen Fall auch gerechtfertigt sein und sinnvoll sein. Ich glaube aber, wie gerade angedeutet, man muss sich da auch quasi auf so einer sozialarbeiterischen Ebene Gedanken machen, wie kommt man da in einen Dialog? Es ist auch so, es war mit dem Fansoziologen Jonas Gabler, im Deutschen, ein Interview heute im Standard oder gestern im Standard, wo er gesagt hat, also diese harten Strafen haben ja auch das Problem, dass Menschen, die da Böller werfen oder sich am Feld prügeln, die denken nicht darüber nach, ob ihr Verein oder ob sie, also die denken nicht einmal darüber nach, welche Konsequenzen das für sie hat. Dann zu erwarten, dass die darüber nachdenken, welche Konsequenzen das möglicherweise für den Verein hat, was Geldstrafe oder Punktabzüge betrifft, ist absurd. Und ich glaube, so sehe ich das auch. Also diese Law-and-Order-Forderungen, die greifen einfach zu kurz. Und das ist, natürlich ist es auch eine große Herausforderung, da wirklich sinnvolle Lösungen zu erarbeiten, weil ich glaube ja, als Problem nicht nur sich auf den Fußball beschränkt, sondern weil so dieser Kampfsportboom, das ist ja irgendwie gesamtgesellschaftlich zu beobachten. Also da muss man schon, glaube ich, sehr gut nachdenken, eben welche möglicherweise sozialarbeiterischen Konzepte da Sinn machen oder Sinn ergeben, um ja, um da wieder ein bisschen Ruhe hineinzubekommen.
Was sind jetzt die wahrscheinlichsten Konsequenzen, die auch der Verband, die Bundesliga, den Vereinen hier verpassen wird?
Also, wie schon angesprochen, am Montag wird der Senat einzig das erste Mal mit der Causa befassen. Fest steht eine Geldstrafe, die sich offenbar, das hat man zumindest ein Sprecher der Bundesliga gesagt, sich im Maximalbereich bewegen wird. Und das wären 150.000 Euro. Das ist in der Rechtsordnung, Rechtspflegeordnung des ÖFB ist so festgeschrieben, dass das quasi die Maximalstrafe ist. Dazu kommt oder dazu kommen möglicherweise Sektorsperren. Das hieße, entweder sie sagen, die vier Derbys ohne Gästefans, die sind jetzt nicht mehr nur eine freiwillige Maßnahme der Vereine, sondern die sind jetzt auch vorgeschrieben. Das heißt, die beiden Vereine könnten sich nicht dann nach zwei Derbys sich es anders überlegen, sondern könnten auch, also dazu quasi verpflichtet sein, da die Gästesektoren leer zu lassen. Man könnte aber auch davon ausgehen, oder davon gehe ich zumindest aus, dass das vielleicht auch über diese vier Spiele hinausgeht. Und eine dritte mögliche Konsequenz wäre ein Geisterspiel oder wären Geisterspiele für beide Vereine, was natürlich auch enorme Verdienstentgänge oder also einfach, wo ein ganzer Matchtagsumsatz dann fehlt, zur Folge hätte. Es hat nach dem Platzsturm von Rapid im Derby 2011 zum Beispiel, ist Rapid zu einem Geisterspiel verurteilt worden. Das wäre eine dritte mögliche Konsequenz. Und auf der individuellen Ebene, auch schon angesprochen, gibt es natürlich mögliche Stadionverbote, die die Bundesliga verhängen kann, entweder auf Antrag der Vereine oder der Polizei. Da reden wir von einer Länge von mindestens 6 Monate bis meines Wissens nach 10 Jahre, die da dann möglicherweise schlagend werden.
Danke, Moritz. Jetzt noch zu einem anderen Thema. Nur wenige Tage nach diesen Derby-Vorfällen kam es in der dritten Spielklasse in der Regionalliga Ost auch zu einem Vorfall, wo der Wiener Sportclub zu Gast beim FC Mauerwerk sich mit einer auf den Platz stürmenden Gruppe auseinandersetzen musste. Die Polizei musste ausrücken und Spieler wurden da drangsaliert bis zu geschlagen. Du hast auch bei der Polizei diesen Vorfall nachgefragt. Siehst du hier Parallelen? Ist das ein ähnliches Problem, welches sich hier ausgedrückt hat? Wie schätzt du das ein?
Ich glaube eigentlich nicht. Also ich glaube eben, also dass ja dann die wirklich, also einerseits, da reden wir gerade beim Mauerwerk ja von einer verschwindend geringen Anzahl an Fans, und es war ja meines Wissens ja eben weniger die Fans, sondern Vereinsoffizielle bzw. die Ordner, die da die Probleme gemacht haben. Das hat auch nicht irgendwie mit einer langjährigen Rivalität zu tun, sondern ja mit einem, also man weiß ja noch immer nicht genau, was die da alle geritten hat. Also das würde ich nicht vergleichen, aber es zeigt natürlich in gewisser Weise, dass Gewalt am Fußballplatz, wie ich ja zuerst schon gesagt habe, also das viele Gesichter hat und eine lange Tradition. Und das, ich meine, so Zwischenfälle auf Unterhausplätzen gibt es natürlich immer wieder. Der scheint aber besonders einzigartig gelagert.
Ja, wir hören hier jetzt auch eine Nacherzählung der Ereignisse vom Vizepräsidenten und Sektionsleiter des Wiener Sportclub David Krapf-Günther.
Bei unserem Nachtragsspiel FC Mauerwerk gegen den Wiener Sportclub am Ostbahnelfplatz ist es am 24.09. Direkt nach Schlusspfiff zu Tumulten und Raufhandel gekommen. Und zwar sind Fans der Heimmannschaft direkt hinter den Betreuerbänken auf das Feld gestürmt und haben Spieler und Betreuer vom Wiener Sportclub attackiert. Nach kurzer Zeit konnte dies soweit abgewendet werden. Leider ist dabei schon aufgefallen, dass sehr viel Sicherheitspersonal der Heimmannschaft oder des Heimplatzes sogar bei diesen wilden Hetzjagden auf Spielern unterstützt haben. Und zwar nicht die gejagten Spieler, sondern die jagenden Angreifer, teilweise sogar handgreiflich wurden gegenüber Spielern. Es konnten dann durch Einsatz von Wiener Sportclub-Betreuer und Mannschaft verhindert werden, dass es zu Schlimmerem kommt. Der ein oder andere Schlag ist ausgeteilt worden, in den Würgegriff genommen und versucht, vom beleuchteten Spielfeld in andere Bereiche zu zerren. Und nachdem der Angriff vorbei war, hat sich der Wiener Sportclub vor seinen Auswärtsfans versammelt. Und dann, weil man gesehen hat, dass auf dem Weg zu den Kabinen selbige Angreifer noch gewartet haben, hat man schon die Polizei verständigt. Und in der Zwischenzeit ist dann noch eine zweite Angriffswelle auf Spieler und Betreuer losgegangen, ebenfalls wieder in Begleitung des Sicherheitspersonals, wo es dann auch wieder zu mehreren Gruppenbildungen und Raufhandel gekommen ist. Und erst als die ersten Blaulichter zu sehen waren, haben sich diese Angreifer, knapp 20 bis 25 Angreifer aus dem Besucherbereich, zurückgezogen. Und der Sportclub konnte dann in Begleitung der Polizei in die Kabinen geleitet werden und dann in weiterer Folge auch aus der Sportanlage begleitet werden. Wie es soweit kommen konnte, unerklärlich. Also Emotionen sind ja jetzt nichts komplett Neues im Sport. Aber wenn man die Grenze überschreitet zwischen der Frustration und Emotion, die sich dann in Gewalt ausdrückt, also diese Grenze darf nicht überschritten werden und komplettes Versagen des Ordnerdienstes, beziehungsweise wenn dann der Ordnerdienst ebenfalls so agiert und auf Spieler und zu Schützende losgeht, dann ist Land unter, also es ist schwer zu beschreiben. Ich denke, dass es hier drastische Strafen geben muss, um auch aufzuzeigen, was passiert, wenn man die Vorgaben und die Regeln nicht ernst nimmt. Wir sind unter Anführungszeichen glimpflich davongekommen, deshalb ist es, glaube ich, umso wichtiger aufzuzeigen, was hätte alles passieren können oder was ist teilweise in vielen solchen Situationen schon passiert. Denn das, was unbedingt vermieden gehört, ist, dass es erst, wenn es noch schlimmer wird oder wenn es zu spät ist, zu einer Reaktion kommt. Ich glaube, es ist nicht 5 vor 12, sondern 5 nach 12, wenn man das jetzt einmal so sagen will. Und ich möchte auf keinen Fall erleben müssen, dass es irgendwo zu schwereren Verletzungen kommt oder schlimmerem, weil wir die Zeichen, die es jetzt deutlich gibt, zu spät oder gar nicht gedeutet haben und die richtigen Schritte gesetzt haben. Von daher erhoffe ich und erwarte ich mir, dass man, egal in welcher Liga, egal in welcher Sportart, alles dafür tut, Sportler, Fans, Besucher zu schützen, Offizielle, Schiedsrichter, alle miteinander. Und gerade wenn solche Vorfälle nicht als Einzelfall zu werten sind, sondern regelmäßig Verstöße und das Nicht-Wahrnehmen von Vorgaben und Regeln auftritt, dass dann die Gremien, die Verbände dementsprechend hart auch reagieren, hart durchgreifen und aufzeigen, dass es Grenzen gibt, diese Grenzen zu Recht gibt. Und jemand, der diese Grenzen nicht beachtet, auch in vielen Bereichen, würde ich jetzt mal sagen, dass es hier dann zu Sanktionen und Strafen kommen muss. Und es gibt kein Schönreden in dem Bereich, es gibt kein zum 25. Mal verwarnen, sondern dann muss es hier einfach zu Konsequenzen kommen. Wir reden hier nicht von Kleinigkeiten, wie die Ordnerjacke falsch herum angehabt oder war nicht als Ordner gekennzeichnet oder vielleicht war einer zu wenig da, sondern hier geht es wirklich darum, dass der Ordner mit angegriffen hat oder Ordner mit angegriffen haben und die Angreifer mit aufs Feld geleitet haben und voll in diese Sache involviert waren. Und da kann es aus meiner Sicht keine Milde geben, da gibt es keine Beschönigung. Über die Angreifer brauchen wir nicht reden, die sind eigene Kategorie und hat überhaupt nichts auf Sportplätzen, in der Öffentlichkeit oder irgendwo zu suchen. Diese Aggressivität, diese Gewalt, diese Gewaltbereitschaft, da muss man hart entgegentreten. Und wenn man jetzt sagt, ja, wir können nichts machen, weil das oder die Ausrede. Nein, es gibt Augenzeugen ohne Ende. Es gibt Bildmaterial, wie gestürmt wurde. weil ich jetzt den Faustschlag oder das Gezerre nicht im Detail auf Video festhalten konnte oder gerade keine Hand frei gehabt habe, weil mich drei Leute verzahnt haben, das darf keine Ausrede sein.
Moritz, wer ist hier jetzt gefordert und was für Konsequenzen machen in diesem Unterhaus Fußball in der dritten Liga Sinn?
Ja, ich glaube, man muss sich ganz genau anschauen, also vor allem mal da, also der Wiener Landesverband muss sich ganz genau anschauen, was da eigentlich bei Mauerwerk los ist, also wie das sein kann, dass Ordner auf diese Art und Weise eingesetzt werden oder dass also solche Leute dann als Ordner dort agieren. Ich meine, der Trainer des FC Mauerwerk, ein alter Bekannter des österreichischen Fußball und des Fußballmagazins Palestra, Ilchan Omoski, hat ja in einem Interview mit Ligaportal gesagt, naja, es hat einen Sportclubspieler gegeben, der quasi die Offiziellen des FC Mauerwerk provoziert hätte und ja dann auch die Familien beschimpft hat. Und deswegen dürfe man sich ja dann eh nicht wundern, wenn es da Leute gibt, die zur Tat schreiten. Also auch da würde ich sagen, wäre eine Sensibilisierungsarbeit nahezulegen oder irgendwie so, ja, also darf man nicht wegschauen. Ich meine, Mauerwerk, das weißt du ja noch besser als ich, ist ja natürlich ein Verein, der schon auf verschiedene Art und Weisen negativ aufgefallen ist. Ich glaube, da muss man ganz genau hinschauen. Es war ja dann auch so, dass 50 Polizisten gekommen sind, die, glaube ich, diese Situation dann, also mit deren Eintreffen die Situation sich dann relativ schnell entspannt hat. Ich glaube aber nicht, dass man darauf drängen sollte oder darauf hoffen sollte, dass jetzt künftig auch am Unterhausplatz eine große Polizeipräsenz immer für Ordnung sorgen wird oder Vergleichbares, sondern also auf mich macht es den Eindruck, als wären bei diesem Verein einfach, also beim Mauerwerk, ja, viele Dinge im Argen.
Moritz, ich sag vielen Dank für deine Einschätzungen und dieses Gespräch.
Sehr gerne.
Danke.